Hallo, hier ist Holger Wemhoff und ich freue mich auf diese Ausgabe meines Concerti-Podcasts Wemhoff Weekly. Und zwar freue ich mich ganz besonders. Warum, das werden Sie jetzt hören.
Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme.
Weil es ist mir Freude, Ehre und Spaß zugleich, dass David Striso da ist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Geht's gut?
Ja, es geht sehr gut, ja.
Sie sind natürlich auch in musikalischer Funktion hier. Das wollen wir ein bisschen aufdröseln. Ich habe gleich zu Beginn, ich hoffe, das finden Sie gut, weil ich weiß, Sie spielen Geige. Und man sagt, Sie spielen nicht schlecht Geige.
Ja, ich habe leider mir auf der Bühne ganz schwer die Hand gebrochen. Und ich habe ja sogar Plektrumgitarre studiert und die Instrumente dann auch wirklich fleißig gespielt, auch auf der Bühne. Und das ist mir letzt leider verwehrt durch diese blöde Fraktion des Mittelhandknochens.
Wie frisch ist das?
Oder das ist leider schon ein paar Jahre her, sodass also auch dieses Nichtspielen schon lange anhält. Es ist einfach so, dass ich den vierten Finger nicht mehr richtig abspreizen kann. Und das ist auf der Geige, da sind
geht das nicht,
ein
klar.
paar Millimeter ganz... entscheidend.
Wie gut, dass Sie kein Musiker wirklich geworden sind.
Absolut. Weil ich hätte mir die Hände versichern lassen, wahrscheinlich.
Ja, aber das ist natürlich, hätte jetzt auch nichts mehr gebracht, ne? Weil sowas würde ja eine tiefste, also Maury Pariah ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Dieser berühmte Pianist, der sich aus einem kleinen Schnitt mit einem Papier in den Daumen, woraus eine jahrzehntelange Beschwerde geworden ist, wo er streckenweise jahrelang pausieren musste, weil der Finger einfach nicht mehr tat.
Ja, aber der Gegenentwurf dazu ist Beethoven als heranwachsender Knabe, der sich wohl ganz, ganz böse in die Finger geschnitten hat und dann glücklicherweise ganz viel Orgel gespielt hat, sodass die Wunde aufplatzte und der Alter ablief, sodass er dann wirklich eine bessere Heilung hatte. Sonst hätte er wahrscheinlich nie wieder spielen können.
Und das Klavier war versaut oder die Orgel?
Die Orgel war wahrscheinlich, genau. Dann musste jemand putzen gehen. Ja.
Sehr schön. Ich habe zu Beginn gedacht, ich habe mal so drei Stücke vorbereitet, Geigenstücke, die Sie vielleicht kennen oder vielleicht auch nicht. Ich dachte mir, wir hören mal in ein, zwei Sachen rein.
Ja.
Und Sie sagen mir erstens, wie Sie es finden, zweitens, ist es geil gespielt und drittens möchte ich auch können.
Ja, möchte ich auch können, kommt gleich am Anfang.
Hören wir mal den ersten?
Ja. Paganini?
Sehr gut.
Ja, möchte ich auch können.
Dieser Geiger ist so genial, kennt kein Mensch hier.
Diese sauberen Töne. Aber man hört immer das erste Violinkonzert raus, ne?
Schon, ne?
Das ist immer drin, ne?
Ja. Das stimmt. So eine Opernvariation über eine Rossini-Oper, die er hier geschrieben hat.
Ja, also diese Paganini-Geschichten, die gehen mir immer sehr unter die Haut, weil ich es technisch so unvorstellbar finde. Ja. Das ist so, als würde ich Santana auf der Gitarre hören. Das
schon.
Ist unglaublich.
Ja. Das ist Laurent Corsia. Kennt wirklich kaum ein Mensch hier. Mhm. In Frankreich ist er wirklich echt ein Superstar. Mhm. Spielt tatsächlich auch ein bisschen Crossover. Also in Frankreich hat man ja immer so die Geiger, die da so bekannt werden, die machen auch so ein bisschen immer was zwischen den Welten. Bei uns ist das viel strikter getrennt in Deutschland meistens. Und der spielt aber seinen Tschaikowski und Paganini genauso gut, wie wenn er irgendwie eine Filmmusikbearbeitung oder so spielt. Hat man eben gehört.
Ja, Wahnsinn. Das ist
großartig, oder?
Ganz toll, ganz toll.
Ja. Zweites Beispiel.
Ja, gerne.
Thank you.
Tschaikowski. Muss ich raten. Muss ich wirklich raten.
Dvorak? Aber schon mal ein geiler Ohrwurm, finde ich.
Ja.
Also von der Musik her an sich. Ja.
Es ist
auch einer, der hier völlig unterm Radar läuft, Ole Bül. Oh.
Ich bin ungemein. Die führen mich heute aufs Glatteis. Der Ole Bül. Ich werde es mir merken. Ich werde den Ole Bül studieren.
Das müssen Sie.
Ja.
Echt?
Ja.
Das war eigentlich der in der Romantik so Paganini-Lebzeit ein bisschen drüber.
Ja.
Der wirklich in Skandinavien der Geiger schlechthin war.
Ja.
Unfassbar, was der da auf die Beine gebracht hat. Und auch schwierig natürlich für die Violine.
Ja, absolut.
Ja, ich bin nicht
Ole Bül. Den höre ich mir an.
Er wird Bull geschrieben.
Ja.
Ja, ja. Genau. Letztes Beispiel.
Ja. Jetzt habe ich alle Hoffnung verloren.
Also mit Paganini, das war schon fett. Also, ne? So, jetzt gucken wir mal.
Von denen es ist. Ich kenne es tatsächlich. Diese Triolen.
Einer, der hat Paganini angefangen bei seinen ersten drei Violinkonzerten und dann sich total gelöst und wirklich Konzerte gespielt oder geschrieben, die heute auch noch große Geiger tatsächlich spielen. Aber ja, auch eher einer unbekannter Viertombe. Henri Viertombe.
Oh, okay.
Viertes Violinkonzert hier.
Dann ist mir das Konzert ein Begriff, der ja. Name sagt mir nichts.
Ah, okay. Ist auch sein bekanntestes mit das vierte und das fünfte. Und das ist Itzhak Perlman.
Ja,
toller
von mir hochverehrte Isaac Perlman.
Gab es einen Grund, warum Sie angefangen haben, Geige zu studieren? Gab es einen Geiger, einen Ausschlag? Hat irgendwas einen Ausschlag gegeben, Vorbild oder so?
Ich habe mit 6 angefangen, Geige zu spielen. Das war schon auf Drängen mütterlicherseits.
Tatsächlich?
Ja, ich habe damit 6 angefangen. Ich habe es dann leider, das Üben und das, was dazugehört und der Fleiß und die Begabung, die waren eher mittelmäßig. Mhm. Ich habe mich da wirklich freigespielt, als ich 14 war und endlich in der Band spielen konnte. Nach langen Überredungskünsten von Seiten meines Bruders, dass es dann also dazu kommen konnte, weil so ein Auftritt natürlich auch mit Feiern hinterher zu tun hatte und mit Leute treffen und länger aufbleiben und. Das ist mit 14 ja nicht so einfach. Und dann habe ich das jahrelang getan, habe da mich richtig freigespielt und habe dann mit 18 nochmal jemanden getroffen, der an der Hans-Eisler-Hochschule seinen pädagogischen Schein machen wollte. Mhm. Der also Geige studiert hat an der Hans-Eisler und da seinen pädagogischen Schein machen wollte und dafür einen Schüler brauchte, einen Vorspielschüler. Mhm. Und bei dem habe ich wirklich nochmal angefangen, Bogenhaltung, Geigenhaltung, Handhaltung und Führung komplett neu zu lernen. Mhm. Und das hat mir einiges leichter gemacht. Und da habe ich dann auf einmal in Bach-Violinkonzert spielen können. Auf einmal. Oder den zweiten Satz, den wir eben gehört haben, auf dem Originalinstrument von Mozarts Violinkonzert, was hier gerade gesendet wurde. Auch diesen langsamen zweiten Satz konnte ich auf einmal spielen. Und das waren für mich völlig neue Sphären. Mhm. Vom Können und auch von dem Anspruch her, musikalisch das umsetzen zu können. Und das war dann, nachdem der dann also seinen Schein gemacht hatte, habe ich dann so weitergespielt und habe das dann auch für mich immer noch weiter geübt. Leider ist durch den Bruch der Hand alles den Berg runtergegangen.
Aber trotzdem muss ja gerade, da waren Sie ja noch jung.
Als 18, 19.
Genau. Mhm. Da muss ja trotzdem irgendwann die Entscheidung wirklich auch für oder gegen Musik dann gefallen sein.
Ja, das war schon, als ich mein Abitur machte, 3 Jahre zwangsläufig, weil meine Lehrstelle kaputt ging durch die Wende. Mhm. Glücklicherweise muss ich sagen, für mich auf jeden Fall bin ich da in der
für uns alle.
Generation so ein Gewinner.
Das war das Goldschmied.
Goldschmied, ja. Genau. Ich habe die Lehre nie angetreten. nie antreten können, aber ich habe dann 3 Jahre Abitur gemacht. Diese 3 Jahre habe ich genutzt, um Klavier zu lernen, weil das Musikstudium natürlich ohne Klavier nicht ging.
Ja.
Und ich habe 3 Jahre nur Tonleitern geübt, nur Tonleitern, hoch und runter. Mein ehemaliger Musiklehrer lieh mir sein Klavier und ich setzte mich ran und spielte nur Tonleitern. Und fürs Abitur habe ich nicht mehr so viel gemacht. Und dann konnte ich also Musik studieren, glücklicherweise. Musikdeutsch in Kombination als Gymnasiallehrer und hatte meinen Lehrer dann, mein Hauptfachlehrer Plektrumgitarre an der Hans Eisler in Berlin.
Wie lange?
1,5 Jahre.
Und dann?
Dann sagte mir, also,
irgendwo muss ja eine...
Die Schnittstelle zum Schauspiel. Ne?
Irgendein Bruch muss
gekommen
sein.
Ja, es kommt der Bruch. Und zwar musste ich zur Fahne, sagten wir damals. Also ich musste zur Bundeswehr.
Zur Bundeswehr.
Sollte zur Bundeswehr, okay. Genau. Und da ich durch meinen Abgang 89, 90 schon in der Lage war, nicht mehr zur NVA zu müssen, habe ich mir das dann natürlich schenken können und konnte Zivildienst machen. Allerdings haben die es nicht verschoben. Ich musste dann hin und musste mein Studium unterbrechen. Da nützte auch eine Nachricht des Gründungsrektors Professor Jochims nichts. Ich musste dort antreten und als ich dann wiederkommen sollte, sagte man mir, mein externer Lehrer wäre zu teuer. Also dieses Plektrum-Gitarre spielen wäre ganz schön. Ich wäre aber der Einzige an der Hochschule, der diesen Lehrer extern besitzt, da in Berlin. Ich war in Rostock immer noch, müssen wir uns vorstellen. Und bin immer am Wochenende hingefahren und der war ihnen einfach zu teuer. Sie befanden sich in Gründung und jeder Cent wurde gespart. Und dann sollte ich halt klassische Gitarre umlernen. Und da habe ich gesagt, nee. Also deswegen bin ich hier nicht angetreten. Ich guck mal, was es noch so mit Bühne gibt. Ich will nach Berlin. Und dann fiel meine Wahl aufs Schauspiel. Wenn ich es da nicht geschafft hätte in Berlin, wenn ich es da wirklich nicht geschafft hätte an der Ernst Busch, hätte ich mich auch nirgendwo anders beworben. Ich wollte nach Berlin aus.
Aber dann war das ja eine Verkettung von extrem, also auf den heutigen Tag bezogen sozusagen, nur besten, glücklichsten Umständen.
Muss ich sagen, auch die Entscheidungen waren die richtigen, immer noch. Auch nach 20 Jahren Berufserfahrung muss ich sagen, für mich waren die Entscheidungen genau die richtigen, die ich getroffen habe.
Glücklich damit.
Absolut, bis heute.
Mhm. Und das Schöne ist ja, dass sie auch aus ihrer Leidenschaft nicht nur keinen Hehl machen müssen, sondern die richtig rauslassen dürfen, weil sie haben ja einen wunderbaren Kollegen, der gleichzeitig eben auch Regisseur ist und mit dem sie ja lange zusammen schon arbeiten und Podcasts machen und woraus jetzt sogar dieses Buch, wo großartige Buch entstanden
ist. Ja, wir haben uns irgendwie gefunden, wirklich beim Drehen auf dem alten Schrottplatz in Halle. Es war nachts, es hat geregnet wie verrückt.
Gefunden
haben wir uns, er hat mich gefunden, also im Film hat er mich gefunden. Mhm. Wir mussten dann manchmal in Arm uns umarmend stehen bleiben, damit das Bild eingerichtet werden konnte. Ich war voller Blut geschmiert, es regnete, Axel mit seinen breiten Schultern hielt mich, ich hielt ihn und dann haben wir uns, glaube ich, in der Zeit ins Ohr geflüstert, Mensch, du hörst auch so gern klassische Musik? Ja, also, du doch auch, ja, dann lass uns doch mal was zusammen machen. Wir haben uns wirklich in dieser Nacht dort, sind wir uns das erste Mal begegnet und haben unser Interesse für klassische Musik uns gegenseitig bekundet und daraus ist dann im Prinzip danach der Kontakt entstanden zu Deutschland Radio Kultur.
Es ist ja nicht so, dass man von Anfang an dann eben so ein Deutschland Radio Kultur oder so ein Podcast macht. Haben Sie sich dann erstmal privat getroffen und Musik zusammengehört auch? Oder wie muss man sich das bei euch vorstellen?
Nein, wir haben tatsächlich zuerst, es gab das Angebot vom Radio, uns um ein Format zu kümmern in dieser Form. Das haben wir dann ein paar Mal gemacht oder 2 Jahre, um ganz genau zu sein. Und dann, und das muss man auch ganz genau unterscheiden, kam es eben zu dem Buch bei Ullstein, die auf uns zukamen und sagten, wollt ihr nicht auch über euer Interesse mal bei uns was verlegen? Und da haben wir gesagt, ja, wir nennen es Klassik drastisch und wir nennen es Musikbekenntnisse 2 Nerds,
genau.
Und Lippenbekenntnisse und Musik und daraus ist dieses Buch entstanden und jeder hat so seinen Text beigesteuert, jeder hat sich so ein bisschen separiert, ich bin an die Ostsee gefahren auf der einen Seite, Axel ist an die Ostsee gefahren auf der anderen Seite, auch zeitversetzt und wir haben uns irgendwo eingeschlossen und haben ein paar Tage geschrieben und haben es Ullstein vorgelegt und die waren ganz begeistert.
Und das dann zusammengebracht sozusagen.
Und das dann zusammengebracht zu einem. Ja. Und dazu geskriptete Geschichten und Dialoge natürlich von uns.
Ich habe das natürlich verschlungen.
Klar. Ja. Ja.
Als Fan von Ihnen, der dann sozusagen die Leidenschaft nochmal viel besser aufsaugen konnte, die Sie da auch umtreibt.
Ja.
Muss aber in der Tat sagen, dass das als hörbares Format noch ein schöneres ist.
Weil na klar.
Er schreit förmlich danach, euch beide dann auch reden zu hören.
Ja.
Wirklich das zu hören, wie das da aus euch rausplatzt und so weiter.
Ja.
Nichtsdestoweniger ist es für die Serie sozusagen, die ihr zusammen habt, eine wunderbare Begleitung.
Ja, soll es auch sein. Ja. So soll es auch sein. Und es sollen noch ein paar persönliche Anekdoten und Geschichten dazu sein und ein paar Erklärungen, wie es wie zustande kam, wie man Schauspieler wurde, was der erste Auftritt war und so. Ja. Das sind natürlich Sachen, die sind in einem 5-Minuten-Podcast eben nicht zu erzählen.
Ja.
Und darum ist das so eine Art Ergänzung und es ist einfach eine Lektüre und macht Spaß.
Ich habe übrigens, da waren wir noch gar nicht in Kontakt, ich hatte mir das Buch bestellt.
Ja.
Gar nicht über den Presseverlag oder über Ullstein, weil ich hatte gar nicht den Gedanken, dass wir uns irgendwann mal treffen. Und dann, nachdem ich es bestellt hatte, das war da noch gar nicht draußen, haben sie auf einmal, jetzt sind wir nämlich beim Fan-Nerd-Dasein, haben sie auf einmal irgendein Bild bei mir auf Instagram geliked.
Ja.
Können Sie sich noch daran erinnern?
Ja, 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 klar.
Dass ich geschrieben hatte, dass Sie eins meiner Bilder liken, ist allein schon der Grund, hier bei Instagram zu sein.
Das ist echt so.
Wirklich.
Ja,
und
ja,
jetzt sitzen wir hier, ist großartig.
Ja, ist doch toll, oder?
Ja. Ja.
Man, schöner wird's nicht. Schöner kann es nicht werden.
Das ist richtig. Apropos schöner kann es nicht werden. Womit wir jetzt bei diesem unfassbar leidigen Thema sind, was da Corona heißt und
auch Pandemie. Darüber sollten wir reden. Es ist ja nun mal da. Es ist ja nun mal nicht mehr anzuweisen. Ja.
Wie ist das jetzt erstmal Ihre Arbeit betreffend? Sie haben es gerade schon angedeutet, kurz, Sie waren zum Beispiel mitten in einem Theaterstück waren Sie drin, als dicht gemacht wurde. Es war dann im März wahrscheinlich.
In mehreren Theaterstücken, ja. Wir haben also die Virginia Woolf mit der Maria Schrader am Hamburger Schauspielhaus gespielt, den Ivanov, der war gerade raus. Mhm. Und wir haben an der Volksbühne mit Unendlicher Spaß ja eine prämierte Inszenierung gespielt, die beim Theatertreffen eingeladen war für die 10 besten deutschsprachigen Inszenierungen. Also wir waren mittendrin und wie alle gespielt haben und dann kam halt der Break, ja. Mhm. Und dann hieß es von einem auf dem anderen Tag eben nicht mehr spielen, sondern auch Stück für Stück und sukzessive zogen sich die Filmprojekte natürlich zurück. Und niemand sagte am Anfang natürlich, nein, es kommt nicht zustande, sondern es wurde immer noch geschoben und man sagte ja, vielleicht und wir versuchen zu halten und. Bjarne Mädel brachte seinen Film zu Ende in den letzten Tagen, der als Regisseur seinen ersten Film, ich meine, was für ein Horror, sich vorzustellen zu müssen, dass man als Regisseur, der da alles reingegeben hat, in der letzten Drehwoche auf einmal einen Break kriegt, also unvorstellbar. Und wir haben dann also, ja, sind dann so sukzessive aus allen Projekten entschwunden und die Projekte wurden in der Zeit nicht umgesetzt und es fiel eine Zeit an, die dann mit Kind zu Hause natürlich überschaubar war, was die Terminlage betraf. Das war von einem auf den anderen Tag auf einmal zu Hause bleiben.
Das Kind hat sich gefreut.
Das Kind hat sich gefreut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben auch alles dafür getan, dass wir viel draußen waren auf dem Land. Wir haben noch ein kleines Haus draußen und konnten da in der Baustelle zuschauen und konnten Rasen mähen und ein Hochbeet bauen und solche Sachen. Aber es ist ja nicht allen dieser Luxus gegeben und ich ziehe den Hut tief vor den Leuten, die ein Homeoffice hatten und 3 schulpflichtige Kinder und das ist wirklich eine harte Geschichte, eine harte Zeit gewesen.
Sie hatten also die Familie im Hintergrund der Rest war warten, ne?
Was
die Arbeit
warten.
Angeht. Ja.
Ja, ja.
Und wie lange mussten Sie warten, bis es wieder hochging? Auch Sommer dann wahrscheinlich, Frühsommer?
Ende August begann das erste Projekt. Also
so lange hat es gedauert.
Okay. In Hessen konnten wir dann das Projekt, also eigentlich wie parallel verschoben, alle Projekte, die im Frühling anstanden, konnten dann im Spätsommer realisiert werden, in derselben Reihenfolge.
Mhm. Ist immerhin und ist ein Glück. Und jetzt beginnt gerade wieder alles, also es ist ja schlimmer als vorher, also zumindest was die Infektionszahlen angeht.
Wir haben heute von gestern einen Sprung von 4000 mehr.
Das ist unfassbar. Also mit anderen Worten, die Angst ist wieder da.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Alles. Oper, Theater, Konzert.
Ja, und das ist vor allen Dingen ist es so erschreckend, wenn man wirklich auch bei uns in Mitte, wenn man durch die Stadt läuft, es haben so viele Geschäfte wirklich zugemacht. Es haben so viele Restaurants wirklich zugemacht.
Ne? Ja.
Das bemerkt man ja erst, wenn man vor Ort ist und dort wohnt. Mhm. Wir sind da eine sehr touristenreiche Gegend. Da ist die Fluktuation sehr hoch, aber die wir da wohnen, wir sehen halt, dass die Schaufenster auf einmal leer sind. Oder dass das Restaurant die Schilder abbaut und man weiß nicht, was dann kommt. Und wenn es jetzt nochmal zu ähnlichen Zuständen kommen sollte, dann wird das alles noch mehr zunehmen und ich habe doch meine Bedenken gegen diesen Zustand.
Ja, vor allem irgendwann ist natürlich auch der Moment, glaube ich, gegeben, wo die Stimmung kippt.
Ja.
Man merkt es ja jetzt schon. Ich habe immer ständig so ein Bild vor Augen mit so einer kleinen Kugel auf so einem Brett und das Brett wackelt etwas und die Kugel neigt sich und irgendwann habe ich die Befürchtung, dass eben die Kugel runterfällt mit dem lauten Knall.
In die falsche Richtung geht,
genau.
Ja, absolut.
Ich verstehe natürlich, wir hatten uns gerade schon darüber unterhalten, ich möchte in keiner Haut stecken von dem, der es zu entscheiden hat gerade.
Ja.
Weil niemand weiß, wie er mit dieser neuen Krankheit umgehen soll. Aber Es werden auf jeden Fall, wir werden nie wieder ein Zurück, glaube ich, zum Normal haben. Davon bin ich mittlerweile überzeugt.
Ja, das, diese Zeitspanne, die baut sich nach hinten aus. Das war am Anfang noch überhaupt nicht so zu überschauen und das hat sich jetzt Stück für Stück manifestiert. Am Anfang, ich habe heute gerade mit einer Freundin gesprochen, am Anfang war das so, dass man sagte, naja, das wird dann schon wieder werden und so. Das war im März, ne? Und das ist jetzt, schiebt sich so nach hinten und es wird nicht nur das nächste Jahr noch davon betroffen sein, sondern die Zeit danach auch. Und es werden völlig neue Sichtweisen auf Dinge passieren und normal werden auch.
Stecken Sie auch in irgend oder stecken Sie gerade wieder in irgendwelchen Filmprojekten, die laufen können oder ist da auch wieder eine Störung?
Ich stecke in einem Projekt, was umgesetzt wird, was gedreht wird fürs ZDF, was auch mit dieser ganzen Geschichte zu kämpfen hat. Und natürlich ist der Großteil der Zeit im Kopf natürlich wird damit verbracht, sich darüber Gedanken zu machen, wie geht man damit um, wie geht man im Ernstfall damit um, was müssen wir für Sicherheitsvorkehrungen schaffen. Also der künstlerische Inhalt, auch als Schauspieler, als Regisseur, als Autor, sich mit dem Inhalt zu konfrontieren, ein Sechsteiler ist nicht so einfach. Da ist die Chronologie im Kopf zu behalten, da sind die Dialoge zu feilen, immer noch bis vor Drehbeginn. Und immer dieses Damoklesschwert der Infektion und der möglichen Infektion eines ganzen Sets, was wirklich eine Größenordnung hat, die ist spektakulär. Das hindert natürlich auch die Freiheit. Man ist ja wie behindert auch, weil man ständig das andere mitdenken muss. Ja? Und das gilt für die künstlerischen Abteilungen genauso wie für die technischen Abteilungen. Das schränkt ein, das macht eng teilweise. Ja?
Heißt, das ist ein Film oder eine Serie oder ein Mehrteiler? Oder
das
was
ist Mehrteiler, das ist eine kleine Serie, eine sechsteilige Serie, genau, die fürs deutsche Fernsehen dort gedreht wird.
Und ist geplant, nächstes Jahr in die Ausstrahlung wahrscheinlich zu gehen, ne?
Genau.
Wie ist da jetzt der Stand? Stoppt oder läuft?
Es gab schon den Drehstopp, es gab schon Infektionen in der technischen Abteilung es wird dann das ganze Team durchgetestet und es wird dann nochmal getestet und es werden dann die Sicherheiten geschaffen. Ist natürlich immer ein Auge zu den anderen Produktionsschauplätzen und so weiter. Ist da irgendwas passiert? Ist da irgendwas ausgebrochen? Werden noch da noch Drehgenehmigungen überhaupt erteilt oder wie sind die Dinge deutschlandweit? Und da herrscht natürlich dann so eine akute Anspannung auch, ne? Ich war sehr erstaunt, wie es teilweise auch im öffentlichen Raum kurz nach den ersten Lockerungen wieder zur Sache ging. Die Bürgersteige sind schmal und der Verkehr fließt parallel und man begegnet sich und eigentlich waren sofort die Abstände wieder null und der Park war wieder voll. Und wie es in dieser Situation, wie es jetzt ist, ist doch zum großen Teil auch nach 18, 19 Uhr sich dann so Menschentrauben von 50, 60 Leuten wiederfinden, jungen Leuten. Die dann schon reichlich angeschickert verkünden, wir machen Party. Und wie geht man als Staatsmacht damit um? Wie reglementiert man das? Ja? Wie deeskaliert man das und ruft trotzdem zur Norm irgendwie? Und das finde ich, ist die Herausforderung. Und das ist wirklich, finde ich, schwer. Ja. Auch der Spagat zwischen dem öffentlichen, also im öffentlichen Raum Sport machen, joggen gehen, laufen gehen, gleichzeitig ist dieses ganze Areal ein Park, da trifft man sich, da geht man zu zweitem, wir gehen ja nur laufen, ja gut, der Nächste fängt an, den Grill auszupacken, so war das ein bisschen im Sommer, Spätsommer, ne?
Genau.
Und ich ziehe ganz tief den Hut vor der Polizei, die da mit den Mannschaftswagen langsam durch den Park fährt und versucht, die offensichtlichen Trauben aufzulösen mit einer ruhigen Stringenz, aber Konsequenz. Und wie das jetzt wieder wird in der dunklen Jahreszeit, wenn das alles sich auch noch zeitlicher noch versetzt, wenn das Ganze, der Druck von da noch kommt, das ist unübersichtlicher.
Sind Sie auch vor oder mittendrin, sind Sie regelmäßiger Konzertgänger auch?
Ich nehme mir das immer vor, aber da ich die oft spiele selber, also die freien Tage, die gehen, spiele ich immer an den Theatern. Die anderen bin ich meistens am Set. Nehme ich mir abends, und mit Kind bin ich abends manchmal so kaputt, dass ich befürchte, dass ich das nicht durchhalte. Tatsächlich. Und das ist nichts schlimmer als ein abgespannter Konzertbesuch.
Finde ich auch.
Das nervt. Es nervt die auf der Bühne. Das ist ein Energieaustausch, der funktioniert nicht gut.
Ja. Es gibt tatsächlich auch Konzerte, also bei mir jetzt so, in die ich gehen muss. Ja. Manchmal, ob ich will oder nicht, und wenn ich dann müde bin, also die schlimmsten Sachen sind mir in Opernhäusern passiert, obwohl ich Oper liebe,
ja,
wo ich wirklich mitten in Boris Godunow im zweiten Akt eingeschlafen bin.
Nein.
Und war durchaus erholt dann danach, also erfrischt, als die Oper dann zu Ende war.
Vielleicht aber hat ein Ohr mitgehört.
Halbes, absolut. Ja. Weil das muss ich sagen, für mich persönlich, das hat mir auch gefehlt, als Publikum wirklich da zu sein, weil diese ganzen Streaming-Momente, musikalischen,
ja,
Momente, wiegen das nicht auf, was das Fehlen angeht. Also
ja,
so gut das auch war und so gut es auch als Überbrückung vielleicht da sein mag, als Ergänzung funktioniert es, aber als Ersatz nie.
Als Ersatz nicht. Der Auftritt von Igor Levit,
ja,
hat mir sehr viel Mut gemacht.
Ja.
Dieses Dranbleiben und diese Kontinence in dem, was er da, ja, vorgebracht hat, das fand ich, das hat mir persönlich geholfen. Ich habe als Schauspieler so ein bisschen Abstand davon genommen, bestimmte Lesungen oder szenische Lesungen der Stücke dann im Netz zu machen, weil ich das irgendwie, ich komme da auch als Publikum, ich finde das komisch. Ein Schauspieler, der mir vom Bildschirm versucht, was vorzuspielen, ja, finde ich irgendwie seltsam.
Ja, dafür ist Film und Serie da.
Ja, ja, und das braucht auch das Licht, Kino, und das braucht, ja, den Moment.
Richtig.
Das ist, aber Levit in der Nahaufnahme, ja, übers Klavier gebeugt, über den Flügel gebeugt und die Sonaten zu spielen,
ja,
das hatte wirklich für mich einen Zauber.
Ja. Und auch was Kontemplatives, finde ich.
Ja.
Also das, vor allem, wenn es jemanden gibt, der wirklich in der Musik sehr versinkt im Moment und das mit aller Ernsthaftigkeit und natürlich der technischen Fähigkeit sowieso in großer Größe,
ja,
betreibt, dann ist es Levit. Da,
ja,
bin ich komplett ihrer Meinung.
Ja, das hat mich ja selber überrascht.
Ja.
Also dieser Moment des Erkennens während des Konsumierens hat mich wirklich überrascht, weil ich natürlich mit Vorbehalt daran gegangen bin und gedacht habe, okay, ich mag den Levit einfach. Ich guck da jetzt mal rein,
ja,
und dann hat mich das so in den Bann gezogen, dass ich dachte, ja, das ist jetzt noch mehr als eine Scheibe, mhm, in die Anlage einlegen. Das ist einfach ganz toll.
Ja. Mhm. Das war das, was ich als Überbrückung gesagt hatte. Das, mhm, hat wirklich auch geholfen. Es gab bestimmte Sachen, die auch geholfen haben. Das,
ja,
stimmt.
Leider muss ich sagen, mein Berufszweig, muss ich den rausnehmen. Ich finde, das entzaubert sich über einen Monitor einfach zu sehr.
Absolut.
Das ist nicht mal Theater gucken als Aufzeichnung,
ja,
was
kann
ich sogar immer
peinlich
schon schwierig
werden,
finde,
ne?
Sondern das,
ja,
wird dann wirklich oftmals schwierig.
Ja. Ich würde gerne noch wissen, einmal noch zur Musik zurück. Es gibt, wenn ich das richtig aus Ihrem Buch rausgelesen und gehört habe, es gibt so ein Konzert, Violinkonzert, was Sie,
ja,
für alle anderen stehen lassen würden.
Mendelssohn, ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, durch die Beschäftigung mit Axel, einige Sachen ploppen ja auch neu auf.
Mhm.
Man ist ja nicht beschlagen, man ist ja kein Musikwissenschaftler und hat sich jetzt aufgrund einer Leidenschaft in ein Metier geschmissen, was ja das Dasein einfach nur bereichert.
Ja.
Also ich kann nicht davon reden, dass ich von irgendwas tiefgründige Ahnung habe,
ja,
aber ich bin sehr, sehr berührt von diesem Violinkonzert, mhm, von Mendelssohn und von Mendelssohn generell.
Mhm.
Der ist mir aufgegangen, der hat sich mir erschlossen über die Arbeit am Podcast und am Buch,
mhm,
und am Austausch mit dem Partner. Das ist einfach ganz, 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 ganz toll. Und diese tragischen Biografien, die dahinter stecken, interessieren mich als Schauspieler natürlich nochmal dreifach so sehr, weil ich sage, wie kann jemand mit 36 sterben und so ein Werk hinterlassen?
Mhm.
So, ja.
Das geht mir so, ich hab mein Pendant, ihr Mendelssohn ist mein Schubert. Der hat zwar leider kein Violinkonzert geschrieben, also nicht wirklich, so kleine Geschichten sind das nur, aber was der so für Klavier angerichtet hat oder im Lied,
ja,
das kommt ihm ähnlich, und der ist ja noch früher gestorben, und
ja,
das ist ähnlich tragisch, und er hat dann auch so ein richtig beschissenes Leben. Im,
ja,
Gegensatz zu Mendelssohn, der im Prinzip ein glückliches Leben hatte.
Ja, richtig.
Finanziell abgesichert und in einer guten Familie.
Von klein auf an,
ja,
natürlich hochbegabt, aber von klein auf an eben gefördert und gelassen, und,
ja,
und das muss ein Traum gewesen sein,
ja,
diese Kindheit.
Aber es ist auf jeden Fall ein Stück, wo Sie sich nicht satt hören können. Ne?
Das ist ein Stück, wo ich, wenn ich manchmal aus der Volksbühne nach Hause gehe und habe 4 Stunden Foster Wallace gespielt und all die kaputten Typen, die dahinter stecken, und Drogenabhängige, und habe eine Katze erschlagen und,
oh Gott, ja,
und also wirklich, bin wirklich durch den Wind. Und wir wohnen da so mit bodentiefen Fenstern, dann setze ich mich in die Küche, setze mir den Kopfhörer auf, guck auf die Straße, auf der das Leben tobt, nachts um 11 noch, normalerweise, mhm, wenn es nicht gerade Lockdown gibt, und höre mir dieses Violinkonzert nochmal an, bevor ich ins Bett gehe, mhm, weil es einfach nur schön ist.
Klasse, dass Sie es sagen. Schön ist ja immer so ein Begriff, der manchmal, wo manche auch Kritiker die Nase rümpfen.
Also, ja,
fragt dich ein Kritiker, na, wie fandst du die Premiere? Und ich sag schön, rennt er weg. Und ja. Er denkt irgendwie, das ist das Undifferenzierteste überhaupt.
Ja, aber es
aber,
ist...
Aber, deswegen bin ich so, ich empfinde das total auch so, wenn mir wirklich was gefällt und es gut tut, dann ist es einfach schön.
Ja. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, der nach Premieren oder nach Live-Abenden, auch bei Kollegen, die ich kenne, die mir zum Teil eine Karte besorgt haben, damit ich in diesen Vorstellungen gehen kann, den treffe ich die abgeschminkt hinter der Bühne, dann sagt er, komm, und jetzt gehen wir noch in die Kantine und treffen wir noch den Rest. Ich sage, entschuldige, ich kann nicht, es tut mir total leid. Ich kann jetzt nicht mit euch mitkommen. Ich bin jetzt voll, ich bin out, ich muss nach Hause gehen, tut mir leid. Und das wird manchmal dann als naja, dem wird es wahrscheinlich nicht gefallen haben und der mag es uns nicht sagen. Nein, im Gegenteil, es ist einfach, man ist so voll, dass man einfach nur noch sagen möchte, es war schön. Das war gut, es hat mir gefallen, aber jetzt muss ich mal einen Augenblick alleine sein. Und so ging mir das mit einem Monolog von Samuel Finzi in einem Akademietheater, so kommt ein Pferd in die Bar, so ein unglaublich toller Monolog vom Dusan gemacht. Das war so ein, neben mir saß meine Agentin, die auch seine ist, und die ging dann noch in die Kantine. Ich sag ganz liebe Grüße an Samuel, ich kann jetzt nicht, weil ich genau weiß, der Kollege kommt hoch angereichert in die Kantine, ist froh, dass er diese 3 Stunden Monolog hinter sich hat und sagt dann, na, wie fandst du, oder wie auch immer. Ich kann die Erwartungshaltung leider überhaupt nicht erfüllen. Und so geht's mir auch mit so überbordenden, mich berührenden Musikstücken. Das ist einfach so.
Das muss auch erstmal verdaut werden, ganz einfach.
Ja, jedes Mal neu.
Ja.
Ja, das ist das Tolle daran. Das ist wieder, wie ein Kind auch immer wieder denselben Song hört. Man kann es wieder immer jedes Mal neu empfinden. Das ist nicht schlecht.
Individuell, das ist das Allerbeste. Ich finde, mir geht das ganz genauso, ja. Deswegen, ich kriege zum Beispiel auch von Tosca, von Puccini kriege ich nicht genug.
Ja.
Oder von Schuberts 9. Symphonie. Und auch tatsächlich, und da treffen wir uns sehr vom Mendelssohn-Violinkonzert. Das ist für mich das Nonplusultra in der Romantik, in der Tat.
Ja.
Aber es wäre so einfach gewesen, hätte ich das gerade aufgelegt zu Beginn.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das wäre wirklich...
Da machen wir für heute einen Punkt.
Ja, prima.
Wir beiden und verabreden uns für was auch immer demnächst wieder.
Gut.
So war mir so ein Vergnügen.
Dankeschön.
Danke. Mir auch.